Im größten Museum Deutschlands für jüdische Geschichte und Kultur in Berlin durften auch 2010 Künstler zum Thema Helden, Freaks und Super-Rabbis ihre Arbeit präsentieren. Und plötzlich wurde es vielen bewusst, dass die Juden auch im Bereich von Comics viel geschaffen haben. Also zum Beispiel, manche kennen das nicht, aber so die Jungen unter uns, Superman, Batman, Spider-Man stammen von jüdischen Zeichnern. So hat auch Markus Widmer, ein deutscher Kunsthistoriker, seine Arbeit direkt in Berlin kurz vorm Eingang vorgestellt. Und so eine Statue stand da. Ja, ist es vielleicht schlecht zu sehen? Manche kennen das, Superman mit dem Kopf nach unten in den Boden gestanzt sozusagen. Und oben stand die Überschrift, auch Helden haben schlechte Tage. Und das passte sehr gut zu der jüdischen Geschichte einerseits, weil auch in der jüdischen Geschichte sehr viele heldenhafte Personen auch schlechte Tage gehabt haben. Und das jüdische Volk selber. Von diesem Mann, der ein Superman ist, der alles kann, erwartet man nur die beste Leistung. Aber auch er hat ab und zu Tage, wo es alles schief läuft und gar nicht gut ist. Heute geht es um einen Mann aus der jüdischen Geschichte, der für die Juden und für uns, für mich persönlich, ein Held ist oder war. Sandra hat das schon vorgelesen. Wir sind heute in Psalm 51 und wir hören heute über den König David. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt sie auf. Ich werde manche Verse auch zeigen natürlich, aber da werden wir uns heute aufhalten. Er schreibt dann Psalm 51, und Psalmen sind ja so Briefe für uns, in denen wir spüren, da sind Menschen etwas durchgegangen, was uns nahesteht, was so meinem Leben ähnlich ist. Da haben Menschen Erfahrungen mit Gott gemacht und ich kann mich sehr gut da einfügen. Und ich wünsche euch, dass heute der Geist Gottes zu euch spricht durch diesen Psalm und in eure Situation, in der ihr heute auch seid, auch spricht. Am israelitischen Königshof ist etwas Furchtbares passiert. Und detailliert können wir das in 2. Samuel 11 und 12 lesen. Und dort lesen wir von einer Kettenreaktion der Sünde. Erstmal Ehebruch, dann Mord, ein völliger Egoismus. Und das im Haus eines Mannes, der von Gott erwählt wurde. Und hier in Psalm 51 lesen wir ganz detailliert, was danach geschah, als das passiert ist, als die Sünde stattfand. Und David schreibt darüber. Und schon der Start dieses Psalmes ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Schaut mal, hier steht in den ersten Versen schon 1 bis 2 ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ich weiß nicht, was du so für Niederlagen in deinem Leben hast, in denen du gerade bist. Ich weiß nicht, was du schon in deinem Leben so für Niederlagen erlebt hast. Aber ich weiß eins, du würdest ungern diese Niederlage an die Titelseite einer Zeitung schreiben. Ich glaube nicht. Du möchtest nicht, dass dein Freundeskreis es erfährt. Du möchtest nicht, dass deine Frau, dein Ehemann es erfährt. Du möchtest nicht, dass deine Kinder es erfahren. Du möchtest bloß nicht, dass die Gemeinde das erfährt. David hatte als König eine unbegrenzte Macht. Er könnte den Geschichtsschreibern schreiben, wenn ich nur ein Wort von meinem Versagen von diesem Tag irgendwo höre, wenn ich nur irgendwo davon lese, was ich verbockt habe, dann rollen die Köpfe. Und dann würde es auch so sein. Aber das tut er nicht. David wählt einen ganz anderen Weg und zeigt als König seinem Volk nicht, wie man ein Kind Gottes Siege feiert, sondern wie man ein Kind Gottes mit Versagen umgeht. Und er berichtet allen, was ihm der Prophet Nathan, als er zu ihm kam, als er ihm aufgedeckt hat, als er ihm das gesagt hat, was wirklich passiert. Er sagt das ganz offen, das, was wir eigentlich nicht sagen möchten. Wie würdest du reagieren, wenn jemand so in der Gemeinde zu dir kommt, dich anhält und sagt, warte mal, ich finde das echt nicht in Ordnung, wie du dich gerade benimmst. Hey, warte mal, ich finde das nicht in Ordnung, dass du so schlecht über die anderen redest. Hey, warte mal, ich finde das nicht in Ordnung, dass du deine Aufgaben vernachlässigst. Würdest du dich freuen, dass man mit dir darüber redet, über deine Fehler, dass man dich korrigiert? Oder würde deine Reaktion sein, hey, das geht dich gar nichts an. Steck deine Nase nicht in meine Angelegenheiten. Ich bin erwachsen. Was willst du mir beibringen? Wie wäre deine Reaktion? David schreibt darüber ein Lied, nicht eine Strophe. Er erwähnt das nicht ein bisschen. Er schreibt ein Lied darüber. Und er schreibt nicht irgendwie so schön darüber, sondern er schreibt so klar und nackt drüber. Er sagt solche Worte wie, ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist mir immer vor Augen. Oder ich habe gesündigt und Böses getan. Er spricht von Blutschuld. Merkt ihr, es ist nichts, was er so verschönigt hier. Würdest du ein Lied darüber schreiben, damit alle lesen, was passiert ist in deinem Leben? Deine Familie, deine Freunde, deine Kinder, deine Kinderkinder, deine Enkel-Enkelkinder und Generation danach, würdest du das so offen darstellen? Wer würde über sein Versagen ein Lied schreiben? Aber David hat es begriffen. Nur wenn du dich mit deinem Versagen auseinander nimmst und sich dem stellst, kannst du daran arbeiten. Er gibt Gott und seinem Wort Recht. Und das ist schon das Erste. Indem er gegen sich selber auf Gottes Seite hinstellt und hält gegen sich Gericht. Ich habe mich gefragt, wie gehe ich damit um? Wenn meine Vorbilder, wenn meine Glaubenshelden, die ich so habe vielleicht, Menschen, die ich bewundere in der Beziehung zu Gott, wenn sie so schlechte Tage haben und versagen, wie gehe ich mit ihnen um? Was passiert mit dir, wenn du siehst, dass dein Gemeindeleiter, dein Jugendleiter, die auch ab und zu Menschen sind und nicht nur Heilige, wenn die fallen, wenn die versagen? Was passiert mit dir, wenn die Menschen, die in deinen Augen so Autoritätspersonen sind, richtig? Wenn das so richtige Heilige und Helden sind, was passiert mit dir, wenn die auf das Maß eines Versagers fallen? Wie gehst du mit ihnen um? Wenn mit dir das passiert, dann, oder wenn mir das passiert ist, wenn ich das erlebt habe, dann war ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht von diesen Menschen. Ich dachte immer, sie sind so unverwundbar. Sie sind so in ihrem geistlichen Leben so genau und so heilig und so gut. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, kennst du das? Was ist, wenn deine Kinder rauskriegen, dass du gar nicht so heilig bist, wie du tust? Das macht was mit uns, oder? Wie gehst du damit um? David outet sich. Er war ein Held des Volkes. Er ist immer mit einem Sieg nach Hause gekommen. Man hat ihn bewundert. Er war der, der auf Gott gehört hat. Er war der, der Gott ganz nah stand. Er war der, wenn es richtig schön war, wenn er mit Gott wirklich so im Reinen war, dass er getanzt hat vor Gott, voller Freude. Das war David. David, wie konntest du nur? Was machst du damit, wenn du das erlebst? Als erstes wollen wir das ja gar nicht wahrhaben. Wir sagen, naja, das ist bestimmt nicht wahr, was ich gehört habe. Aber wenn das doch wahr ist, dann fragen wir uns, wie konnte die Person das tun? Er oder sie stand doch in der Verantwortung, in der Gemeinde, in der Familie. Wie konnten sie nur? Ich stelle fest, dass wir nach solchen Fällen sehr schwer haben, es zu vertrauen, jemandem wieder zu vertrauen. Es wird nicht mehr so einfach sein, aber wenn Helden fallen, dann möchte Gott uns etwas beibringen. Jedes Mal, wenn eine Person in deinem Umfeld oder die Person, die du so bewunderst, fällt, versagt, dann möchte dir Gott etwas sagen. Er möchte dir was beibringen. Und das Erste ist, dass du gnädig und barmherzig bist mit dieser Person. Ich kenne viele Menschen, die klug sind. Ich kenne viele Menschen, die Lehrer der Bibel sind. Ich kenne viele Menschen, die großartige Leiter sind. Ich kenne viele Menschen, die außergewöhnliche Evangelisten sind. Aber ich kenne nur wenige, die gnädig und barmherzig sind. Aber das möchte Gott uns beibringen. Denn was möchtest du denn, wenn du in Sünde fällst? Du möchtest doch, dass Menschen gnädig mit dir sind. Dass sie barmherzig mit dir sind, wenn du versagst. Stimmt's? Und jetzt begreifen wir, dass in der heiligen Gemeinde Gottes Menschen sind, die oft nicht heilig sind. Und oft nicht heilig handeln. Und sie brauchen Gnade. Und wisst ihr, dass wenn Menschen neben uns versagen, dann ist das eine Chance für uns, Gott Ehre zu geben. Wenn eine Person in Sünde fällt, dann lacht sich der Teufel doch ins Fäustchen. Sein Ziel ist es, durch die Herde Gottes auseinander kaputt zu treten. Wenn der Leiter der Gemeinde fällt, dann zerfleischt sich die Gemeinde mit irgendwelchen Vorwürfen, irgendwelchen Parteiungen, Lügen und Dingen, die gar nicht wahr sind. Und geht kaputt. Und in so einer Situation können wir Gott die Gnade oder können wir Gott die Ehre geben, indem wir gnädig zu der Person sind. Indem wir ihr vergeben, indem wir ihr lieben. Der Teufel hatte auch mit David diesen Plan, ihn kaputt zu machen und die Herde Gottes auseinanderzutreten. Und was wir begreifen müssen ist, seitdem Jesus gestorben ist, geht es nicht im Reich Gottes um Recht haben oder Recht kriegen, sondern es geht darum, seitdem Jesus gestorben ist, geht es für Sünder um Gnade. Wir haben oft dieses alttestamentliche hier in der Gemeinde, Auge um Auge, Zahn für Zahn, wie du mir, so ich auch dir. Aufgrund der Vergebung auf dem Kreuz Jesu gibt es kein "Ich habe das Recht". Es gilt nur die Gnade. Begreifen wir das? Wir müssen nicht mit dem Hammer kommen. Du hast mich verletzt? Dann komm mir gar nicht in die Nähe. Ich werde dir nicht vergeben. Lasst uns einander, die wir vor Gott bekommen haben, in Gnade den anderen auch begegnen. Nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern wenn die Helden wirklich fallen, wenn wirklich schlecht alles aussieht. Die Anweisung Jesu ist, segnet, die euch verfluchen. Wie viel mehr sollen wir dann Gnade den schenken, die uns so nahestehen, unsere Glaubensgeschwister sind. Sie sind nicht deine Feinde. Der Teufel hat es geschafft, sie zu Fall zu bringen, aber du kannst Gott die Ehre geben und gnädig mit ihnen sein und den Plan des Teufels damit zerschlagen. Wie viele Gemeinden leiden an diesem Fluch der Bitterkeit, der inneren Spaltung, wenn jemand meint, er hat mich verletzt, er muss zuerst kommen und sich entschuldigen, sonst mache ich gar nichts. Wir dürfen Gnade zeigen. Der Teufel will auch diese Gemeinde zerlegen, wie er das mit David versucht hat. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Scherben unter den Teppich kehren, sie bleiben aber immer noch da, oder etwas Gutes daraus machen. David kehrt nichts unter den Teppich. Er stellt sich dem Vergehen und das macht ihn wirklich zu meinem persönlichen Helden. Er steht mir so nah dadurch, er steht mir so wirklich da, nicht wie eine Person, die ich nie erreichen kann, er steht mir so nah damit. Er übernimmt sich für sich die Fehler und die Verantwortung und er sagt, ja, ich habe es getan. Und das will ich offen zugeben. Er meckert nicht über den Umstand, über die Leute, die vielleicht Schuld haben, sondern er sagt, nein, ich war es, ich war es. David spricht klar darüber, wo er versagt hat. Herr, ich habe versagt. Und weil du weißt, dass du einen gnädigen Gott hast, kannst du deine Sünde auch bekennen. Wisst ihr, es gibt viele, die sagen, Jesus hat am Kreuz mir die Sünde vergeben, ich muss zu Jesus nicht mehr kommen und jedes Mal sagen, was ich falsch gemacht habe. Ja, das stimmt, Jesus hat dir alles vergeben, das ist wahr. Aber wenn du mit Gott in einer innigen Beziehung lebst, dann kommst du gerne und sagst, wo du versagt hast, weil du weißt, er ist gnädig. Du weißt, er kommt nicht mit dem Hammer und sagt, so, jetzt gibt's richtig Dresche. Nein, du kommst gerne zu ihm und du sagst gerne, Jesus, ich habe versagt, weil du weißt, er wird vergeben. Wie geht es dir damit, wenn Gott in deinem Leben aufräumt und dich auf etwas aufmerksam macht, durch sein Wort oder durch eine Person? Was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, wie geht es dir da? Du wusstest, dass das nicht gut war. Du wusstest, dass du das nicht machen solltest, aber du hast es trotzdem getan, weil du es wolltest. Du hast nicht zufällig versagt. Nein, du hast versagt, weil du es wolltest. Und jetzt stehst du mit zerbrochenen Stücken in deinen Händen und sagst, was mache ich damit? Dann geht es dir wie Millionen anderer Kinder Gottes auf dieser Welt und wie David auch. Wisst ihr, 2006 erschien ein christliches Buch mit dem Untertitel Ungeküsst und doch kein Frosch. Unglaublich, das hat damals, wahrscheinlich, das war so meine Jugendzeit, das hat jeder gelesen damals. Das war ein so bekanntes Buch. Und dort ermutigt der Autor, das ist Joshua Harris, ein sehr einflussreiches Buch von damals, und er ermutigt die Christen dort, die jungen Christen, mit dem Sex vor der Ehe zu warten. Und Joshua Harris wurde 2015 Leiter einer großen Gemeinde, war eine sehr, sehr angesehene Person. Ich glaube, er wurde sogar Pastor später. Aber 20 Jahre später hat er und seine Frau die Scheidung eingereicht. Und im Internet schreibt Joshua, dass er nicht mehr länger Christ ist. Und er schreibt, und das ist etwas, was so einen wirklich trifft, er sagt, ich kann mir selber nicht vergeben. Es ist so vieles passiert in meinem Leben, was ich nicht wieder gut machen kann, und ich kann mir selber nicht vergeben. Ich dachte mir, was für ein Sturz. Dieser Mann hatte so hohe Ideale gehabt, aber irgendwo in seinem Leben stellte er fest, dass er seine Ideale nicht halten kann. Und dann geht seine Ehe in Brüche und egal, was er versucht, sagt er, es klappt nicht. Und er hängt seinen Glauben an den Nagel und verzweifelt an sich selber. Ich kann mir selber nicht vergeben, sagt er. Ein lauernder Stolz, vor anderen die Maske zu tragen. Ich muss ihnen etwas vorspielen. Ich bin ein guter Pastor. Ich bin ein guter Gemeindeleiter. Ich bin ein guter Sänger. Ich bin ein guter Jugendleiter. Ich bin eine gute Mutter. Ich bin ein guter Ehemann. Aber morgens, wenn du in den Spiegel schaust, dann schaut dich ein Gesicht an und das sagt dir, hey, was willst du hier vorheucheln? Wer bist du denn? So gut bist du doch gar nicht, das weißt du. Und das rüttelt an uns. Innen drin. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wenn die Schuld kommt, wenn die Verzweiflung kommt, dass egal was du probierst, es klappt nicht, was machst du dann? Und der Teufel ist ein Weltmeister, um dir genau zu erklären, was für eine Niete du bist. Wie gehst du damit um? Wenn du als Held, der du nach außen bist, für manche da warst, wenn du anfängst zu fallen, wie geht es dir damit, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, jetzt fang doch mal an, das zu leben, was du den anderen immer sagst? Und das passiert auch David. Der Prophet Nathan kam zu David, wo er gesündigt hat, erzählt ihm alles und David steht mit seinen Scherben in den Händen, mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Zerbruch, mit seinem ganzen Vergehen. Und dann kommen diese Verse in Vers 3 und Vers 4, wo er sagt, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Merkt ihr? Er möchte Gnade haben, das, was wir alle wünschen. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Merkt ihr, wir wollen Barmherzigkeit in dieser Situation erleben. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige ich von meiner Sünde. Und hier stehen drei Worte, die in deinem Leben und in meinem Leben passieren. Er sagt, ich habe Vergehen in meinem Leben und Vergehen, das ist eine Rebellion in meinem Leben. Ich weiß, was gut ist, ich weiß, dass ich nicht machen soll, aber ich mache es trotzdem. Und David sagt, da habe ich versagt. Ich war egoistisch, Gott. Er spricht von Schuld im Sinne von, ich habe ein verdorbenes Herz, mein Herr. Ich habe ein Herz, was schlechte Dinge wünscht oft. Ich bin nicht gut. Und er spricht von Sünde. Er sagt, ich habe so meinen Willen immer wieder da und er will immer, Gott, an deinem Willen, an deinem Wort vorbeileben. In mir ist so viel Schlechtes. Aber David hat schon öffentlich das Ganze ja bekannt. Er hat alles gesagt, dass er versagt hat. Doch da bleibt er nicht stehen. Das hilft ja nicht, einfach zu sagen, ja, stimmt, ich habe versagt. Es gibt manche, die sagen, ich lebe im Streit oder es ist etwas passiert in meinem Leben und deswegen sitze ich da und ich nehme kein Abendmahl. So, und jetzt vergeht noch ein Sonntag, die Person sitzt und sagt, ja, ich lebe im Streit, ich nehme kein Abendmahl. Leute, aber das ist doch keine Lösung. Das ist doch keine Lösung. Du hast das Problem erkannt, aber jetzt muss doch eine Lösung her. Zu sagen, ich habe ein Problem und zu sitzen, das ist nichts. Du musst weiter. Und David sagt auch, das ist nicht der Anfang, das ist nur der Anfang. Ich muss weitergehen, ich muss damit was machen. Wo ist die Lösung? Und David sagt hier, wasche mich rein, wasche mich. Und vielleicht stellst du dir so ein Bild dabei vor, wie so ein Vater kommt zum Kind und wäscht sanft die Hände. Aber das ist hier nicht gemeint. Wenn David sagt, wasche mich, ist hier ein Wort gemeint. Und das ist dieses Bild, wo eine Person am Fluss sitzt. Man nimmt dieses Kleiderstück und man haut das gegen den Stein. Man reibt das gegen den Stein. Man wäscht es im Wasser und man haut es nochmal gegen den Stein, bis der Dreck raus ist. Das ist echt Mühe, das ist echt Arbeit. Und David sagt, wasche mich rein, Herr, arbeite mit mir. Ja, ich weiß, das wird wehtun vielleicht, aber hau richtig rein, dass der Dreck raus ist aus mir. Das ist nichts Sanftes, das ist richtig, hau rein. Und das ist das, was hier gemeint ist. Herr, nimm mein Leben in die Hand und arbeite damit. Spül den ganzen Dreck aus meinem Leben raus, es gibt so viel davon. Gott, ich brauche nicht einfach so eine kleine Politur, ich brauche richtig eine Wäsche. Ich brauche eine Sinnesveränderung. Herr, du kennst meinen Stolz. Herr, du kennst meine besserwisserische Art. Du kennst meine Faulheit. Herr, du kennst meine bösen Neigungen. Du kennst meine Selbstgerechtigkeit. Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann selber nicht mehr. Wasch mich rein. David könnte mit den üblichen Entschuldigungen kommen und du kennst diese Entschuldigung sehr, sehr gut, die kenne ich auch. Ach, niemand hat es gesehen. Ist nicht schlimm, Oder kennst du die, das ist nicht so schlimm, einmal ist doch kein Mal. Oder die ist auch gut, andere tun es doch auch, wieso ist das Fehler? Er könnte auch philosophisch an die Sache drangehen, denn in Philosophie gibt es keine Sünde, es gibt nur Fehlverhalten. Das hört sich so schön an, es ist ein Fehlverhalten. Nein, die Sünde, die Bibel sagt, es ist Sünde und kein Fehlverhalten. David sagt, Herr, ich bekenne meine Fehlverhalten, nein, meine Sünde. Und ich brauche diese Reinigung, ich brauche diese Wäsche. Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Und das nennt die Bibel Buße. Er tut hier Buße. Er erkennt den Grund seiner Sündhaftigkeit, wie wir alle. Wurde er in Sünde geboren und er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Der Mensch, der immer geboren wird, ich meine, jeder wird geboren, aber jeder, der geboren wird, wird mit dem Rücken zu Gott geboren. Das ist so, von Anfang an. Du wirst immer, egal wie klein du bist, und auch die Kinder, die unter uns hier sitzen oder die uns zuhören, jeder Mensch, der geboren wird, wird mit dem Rücken zu Gott geboren. Das heißt, du musst zu Gott kommen. Das kann deine Mama nicht erfüllen, das kann dein Papa nicht erfüllen. Das musst du selber, das ist deine Entscheidung. Aber wisst ihr was, solange die Sünde nicht bitter wird, wollen wir ja nicht. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht Menschen, ihr versucht von Jesus zu erzählen, ihr kommt mit der Liebe, ihr kommt mit dem Kreuz, ihr kommt mit Sünde ist schlecht, aber die Person sagt, ist mir egal. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich alt bin, denke ich drüber nach, da ist die Sünde noch nicht bitter geworden. Dann hilft das nicht, ihm viel zu erzählen. Sie muss erst mal im Bitter schmecken, damit er zu Jesus sich wendet. Und David kennt seine Schuld, er kennt seine Vergebung. Er kommt in Vers 9 und sagt, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Und ich habe mich gefragt, entsündige mich mit Hyssop, was ist das? Und Hyssop ist eine Pflanze, die sieht so aus, ziemlich wild. Also so ein Strauch, gar nicht so groß, aber so ein Strauch. Und das kommt in der Bibel sehr oft vor. 3. Mose 14, 4. Mose 19, dort wird gesagt, du sollst so einen Stängel von Hyssop nehmen, also mehrere, so wie so ein Pinsel, und du sollst das in Blut reintunken oder in Reinigungswasser, da gab es unterschiedliche Dinge, und damit wurden Leprakranke oder kultisch Unreine besprengt. Und dadurch wurden sie rein. Das heißt, jedes Mal, wenn man so den Hyssop genommen hat, diesen Stängel, wie so ein Pinsel, dann erlebten die Menschen Reinigung, Vergebung, Heiligung. Als die Israeliten damals aus Ägypten rausgingen und sie sollten diese Türpfosten anstreichen, sie nahmen keinen Pinsel, sie nahmen Hyssop, ein Stängel einfach davon. Und als Jesus am Kreuz hing und unsere Sünden auf sich nahm, als Lamm Gottes, dann steht in Johannes 19, 29, da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Hyssop-Stängel und hielten es ihm an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Als der Hyssop-Stängel in das Bittere getaucht wurde und Jesus das Bittere schmeckte, das ist so, als ob er unsere Sünde geschmeckt hat, wurde der Sieg am Kreuz errungen. Es wurde sauber gemacht, es wurde gereinigt. Er trank und sprach, es ist vollbracht. David hat es damals schon verstanden. Jedes Mal, wenn so ein Hyssop-Stängel genommen wird, dann wird was Gutes passieren. Und er sagt, reinige mich mit Hyssop. Mach mich rein, ich brauche Sündenvergebung. Und er betet im Vers 12 und sagt, schaffe in mir ein reines Herz. David erkennt seine Sünde, seine Trennung vor Gott, dass er ein sehr krankes Herz hat. Und er kommt zu Gott mit dem Bitteren, mit allem, was er hat und sagt, gib mir ein neues Herz, ich brauche was Neues. Er möchte nicht einfach, dass irgendeine Sünde vergeben wird. Und ich möchte dir das sagen, wenn du hier heute zuhörst und vielleicht noch nicht mit Jesus lebst. Es reicht nicht zu sagen, Jesus, vergib mir die eine Sünde, vergib mir die eine Sünde. Das reicht nicht. Es reicht nicht einfach, um ein Vergehen zu bitten und sagen, kannst du mir das vergeben? Du brauchst ein neues Herz, du brauchst ein reines Herz, das kann dir Gott schenken, aber du musst ihn darum bitten. Es geht nicht darum, dass du für eine Sünde bittest. Es geht darum, dass du ein neues Herz von Gott bekommst. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Jesus lebt in mir und in dir und durch uns. Nicht nur er vergibt mir manche Sünden, sondern er schenkt mir ein neues Leben, ein neues Herz. Und wenn du Jesus kennst oder wenn du von ihm hörst, dann bitte ihn darum. Dann bitte ihn. Du kannst es hier tun, du kannst es zu Hause tun, wenn du alleine bist. Geh einfach in ein Zimmer, wo du alleine bist und sag einfach, Jesus, ich will ein neues Leben. Ich will ein neues Herz. Keiner kann es mir geben. Nur du allein, aber ich will es von dir haben. Vergib mir und schenk mir es. Aber es kann sein, dass du mit Jesus schon lange lebst und trotzdem versagst. Und das kennt jeder von uns, der hier Christ ist. Vielleicht nicht so schlimm wie David mit Ehebruch und Mord, aber du versagst und du tust immer Dinge, wo du sagst, ich kann es einfach nicht. Dann komm zu Jesus und bekenne es ihm. Sag es ihm. Ein Junge überredete seinen Vater, ein Gewehr ihm zu kaufen, so ein Luftgewehr. Ja? Und der Vater, wie wir so Väter sind, die Mutter wäre es wahrscheinlich, hätte es nicht gemacht, aber die Väter hat gesagt, alles klar, ich kauf's dir. Ich kenne das. Also so, ich handle oft anders als meine Frau. Und dann hat das Kind das Gewehr genommen und auf alles geschossen, was da ist. Also einfach irgendwelche Dosen aufgestellt und einfach geschossen. Und irgendwann ist er in die Scheune gegangen, hat da aufgestellt und hat da auch geschossen. Aber da standen auch Fenster, die später in diese Scheune im Herbst eingebaut werden sollten. Und er traf natürlich die Fenster und alles in Scherben. Nur das letzte Fenster nicht. Der Junge war ja klug, so wie die Kinder sind. Er nahm das hintere Fenster und stellte es nach vorne und dachte, dann sieht's keiner. Ja? So verging eine Zeit und er hat schon das Schießen irgendwie fast vergessen und es war schon langsam Frühling und immer näher kam die Zeit und er hat gedacht, boah, irgendwann wird's der Vater sehen, dann gibt's richtig Ärger. Und dann verging wieder eine Zeit und dann Sommer hat er Geburtstag gehabt und alle kamen, Verwandten kamen und der Vater präsentierte sein Kind und sagte, da, das ist mein Stolz, mein Großer. Und er konnte in den Boden versinken und dachte, ach du meine Güte, wenn der erfährt, wie ich wirklich bin. Und irgendwann kam der Herbst schon näher, wo die Fenster eingebaut werden sollten. Und irgendwann hat er seinen Mut zusammengenommen und ist zum Vater gegangen und hat gesagt, Papa, ich habe die Fenster kaputt gemacht, die in der Scheune stehen. Und der Vater hat ihn angeschaut und hat gesagt, ich weiß, ich habe nur darauf gewartet, bis du kommst und es mir sagst. Und wisst ihr was, der Junge hat damals gesagt, in diesem Moment habe ich meinem Vater noch nie so nah gefühlt. Wenn deine Träume zerbrechen, wenn dein selbstgerechtes Bild zerbricht, wenn dein vorgeheucheltes Leben zerbricht, dann ist das nichts Besseres, als zum Vater zu gehen und ihm das zu bekennen. Wasche mich, reinige mich, vergib mir, gib mir wieder ein neues Leben. Gott kann es heilen, wenn wir unsere Schuld bekennen, weil er weiß, wie du bist. Du musst ihm nichts vorspielen. Und wisst ihr, Wilhelm Busch sagte mal, wenn du versagst, dann danke dem Herrn erstmal. Nicht für dein Versagen, sondern danke dem Herrn, dass du immer noch sein Kind bist und immer noch ihm gehörst. Wisst ihr, unsere Kinder, weil die Kinder sind, die haben schon in ihrem Leben, ja, wie ich auch und du wahrscheinlich auch, viele Dinge gemacht, die vielleicht nicht ganz so waren, wie die Eltern es gewünscht haben. Das ist normal. Und dann haben wir sie irgendwie zurechtgewiesen, haben irgendwas ihnen gesagt, vielleicht irgendwie bestraft auch, wenn es stark war. Aber unsere Kinder kamen nie auf die Idee zu sagen, Papa, kann ich jetzt wieder dein Kind sein? Was für ein Blödsinn. Natürlich nicht. Sie kamen nicht mal auf diese Idee, das zu sagen. Sie wussten, sie waren vor dem Vergehen meine Kinder. Sie wussten, sie waren während dem Vergehen meine Kinder. Und sie wussten, nachhinein blieben sie meine Kinder. Und so ist das auch mit Gott. Wenn wir Sünde oder in Sünde fallen, sind wir nicht sofort ungerettete Kinder oder in einem ungeretteten Zustand, sondern wir sind ungehorsame Kinder Gottes. Und die Beziehung ist betrübt vielleicht und wir brauchen Zurechtweisung, aber wir gehören immer noch Gott. Denn schau mal, was David macht. Er sagt, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. David hat nicht sein Heil verloren. Er hat die Freude über sein Heil verloren. Er hat die Beziehung war getrübt. Merkt ihr, er sagt, ich brauche wieder Freude über dieses Heil. Die Sünde raubt uns diese Freude. Er möchte, dass Gott ihm einen willigen Geist schenkt, der gerne auf Gott hört, der gerne sich mit Gott freut. Denn echte Vergebung Gottes führt zu einem ergebenen Geist. David sagt, es geht nicht um Rituale, irgendwelche Werke, um vor Gott besser dazustehen. Denn wisst ihr was? Er sagt, Gott, wenn es darum gehen würde, ich würde es dir geben, alles. Und er hätte so viele Möglichkeiten als König, alle Opfer Gott zu geben. Er sagt, ich könnte es, aber darum geht es doch gar nicht. Nach außen als Vorbild zu leben, aber im Inneren nicht auf Gott zu hören oder nicht mit Gott zu leben, das klappt nicht. Das, was vor Gott zählt, das, was Gott schätzt, das, womit Gott arbeiten kann, das ist ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes Herz. Das sagt David, die Opfer, die Gott gefallen sind, zerbrochener Geist, zerbrochener Herz, das verachtet Gott nicht. Das sieht Gott ganz genau. Es gibt eine japanische Kunst, die heißt Kintsugi. Kenne ich nicht oder kannte ich davor nicht. Es ist eine Kunst, zerbrochene Dinge mit Gold zu reparieren. Und schaut mal, so sieht es aus. Wenn eine Schale kaputt geht, dann nimmt man so einen Goldkleber und dann fügt man das zusammen. Davor war das nur eine irgendeine Schale. Aber jetzt ist sie mit Gold versehen, zusammengeklebt. Die Idee dahinter ist, die Mängel nicht zu verstecken. Nicht die Scherben unter den Teppich zu kehren, sondern mit Goldkleber sie hervorzuheben und sie noch wertiger darzustellen. Und so kommt David mit den Scherben seines Lebens zu Gott und sagt, ich habe es versagt, ich hab's vermasselt, Gott. Und Gott sagt nicht, versteck mir das, dass bloß keiner sieht, sondern Gott sagt, jetzt hole ich meinen Goldkleber, tauch das in den Yusuf oder mit dem Yusuf-Stängel und dann werde ich richtig alles einreiben. Ich werde dich reinigen, ich werde dich noch wertvoller für die Menschen darstellen. Und wisst ihr was? Als ich das gelesen habe zum ersten Mal, diesen Psalm 51, dann wurde mir David noch wertvoller, weil er mir so irgendwie ähnlich war. Fehler machen, das tue ich auch. Am laufenden Band, von morgens bis abends, da war mir David ähnlich. Ich konnte mich mit dem identifizieren. Ich konnte mich sagen, ja David, das stimmt. Und David wurde zu einem Vorbild. Komm zu mir, wenn du was getan hast, sagt Gott, damit du merkst, du brauchst meine Abhängigkeit, du brauchst meine Gnade. Lass uns so zusammenleben. Das ist der Vorschlag oder das ist die Idee Gottes dahinter. So mit ihm zu leben. Nicht als immer ein Heiliger, der keine Fehler tut. Das wirst du tun. Gott sagt, lass uns so leben, dass wenn du was tust, dass du zu mir kommst. Und ich werde gnädig mit dir sein. Als Gott überlegte, durch welche Familie er Jesus in die Welt bringen würde, lesen wir in Matthäus 21,1: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu, des Sohnes Davids. Wow. Dieser Mann. Wenn wir unsere Schuld bekennen, kommt die Gnade und setzt den Sieg Jesus und den Segen frei. Und so kam Jesus in Vers 6, auch in diesem Kapitel heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau Urias. Sie wird hier auch erwähnt. Es ist unglaublich, dass diese zwei, die so gehandelt haben, in der Bibel erwähnt werden und gesagt wird, das ist die Geschichte Jesu. Hier versteckt die Bibel gar nichts. Da, wo der größte Versager war, aber die Schuld bekannt wurde, kommt der größte Segen in die Welt. Und so wird der Erlöser Jesus Christus geboren, zum Sieger aller, die ihn am Kreuz sehen und sagen, das ist mein Gott, der da hängt. Das ist mein Retter. Deswegen, immer wenn wir unser Versagen verstecken, fallen wir dem Teufel in die Hände. Denn er möchte, dass du alles nur versteckst, dass alles nur da bleibt. Doch Versager, die seine Sünde oder ihre Sünden bekennen, die stoppen den Plan des Teufels und setzen ein Segen frei. Ich glaube, dass heute hier welche sitzen, die in ihrem Leben oft versagt haben, die oft auf die Lüge des Teufels hingefallen sind und draufgetreten haben. Doch Versager, oder vielleicht kennst du auch solche Situationen sehr, sehr gut und vielleicht lebst du auch sehr lange schon in so einem Versagen und versteckst einfach alles. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber merkst, dass du eigentlich schon lange nur ein Schauspieler bist und eigentlich etwas Gott bekennen solltest. Denn Sünde ist eine Realität. Was sollen wir sie verstecken? Sie ist da. Aber heute ist die Gnade Jesu da. Komm mit den Scherben deines Lebens, egal wie klein oder egal wie groß sie sind, komm mit den Scherben zu Gott und sag, schenk mir ein neues Leben. Wir wollen heute von David lernen. Jede Sünde ist erstmal gegen den Herrn. Und ich möchte dir das sagen, der du erwachsen bist, und dir sagen, wenn hier Kinder sitzen oder uns zuhören, jede Sünde, die du tust, ist nicht erstmal gegen die Person, nicht gegen deinen Mann, nicht gegen deine Frau, nicht gegen deinen Papa, nicht gegen deine Mama. Es ist erstmal gegen Gott. Und jetzt ist die Lösung. Nur Gott allein kann dir vergeben und nur Gott allein kann dein Leben wieder neu machen. Deswegen komm zu ihm. Du musst vor Jesus deine Sünde bekennen. Komm zu Jesus mit deinem Versagen, damit wieder Freude über dein Heil kommt oder zum ersten Mal in dein Leben Heil kommt, damit du dich wieder freuen kannst, damit du wieder glücklich sein kannst, damit du wieder ein williges Herz haben kannst und Gott loben kannst und Gott dienen kannst. Gott segne euch und schenke euch Gnade und Frieden. Amen.